ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Pornosüchtig, aber ansonsten recht zurückhaltend und fast schon prüde, was reale Sexualität angeht. Es gibt eine bedrohliche Sexrezession, so lautet aktuell ein Klischee der Älteren über junge Menschen. Das US-Feuilleton-Magazin New Yorker hat kürzlich so viel geschrieben, das ist bemerkenswert. Machen sich die Älteren ansonsten nicht traditionell große Sorgen darüber, dass die Jungen zu viel Sex haben? Interessant ist auf jeden Fall, dass das Thema Sexualität auch in dieser scheinbar medial total versexten Welt immer noch oft ein heikles ist, den man sich so ein bisschen verdruckst und verstockt nähert. Dagegen anschreibt und redet mit großer Offenheit und Witz unser heutiger Gast, Publizistin und Spiegel-Sexkolumnistin Heike Kleen. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Heike Kleen hat eine Sexkolumne beim Spiegel. Sie verbindet da auf, wie ich finde, sehr elegante Art und Weise Sexthemen immer mit feinen Gesellschaftsbeobachtungen und ganz grundlegenden Fragen nach Macht, Gleichberechtigung und Feminismus. Ihr Buch trägt den Titel Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. Darin schreibt sie über die größten Mythen rund um Sex, über Männer und Frauen, Rollenbilder, über überzogene Erwartungen, die uns möglicherweise überfordern und unter denen die Menschen dann auch leiden. Und das Zusammenkommen, das hat bei ihr eben nicht nur mit rhythmischen Muskelkontraktionen zu tun, sondern durchaus auch mit Gesellschaftspolitik und Gleichstellung. Mhm. Frau Kleen, dass die ganz jungen Menschen heute weniger realen Sex haben und den virtuellen und die Pornos dem Ganzen vorziehen, wie in dem Stück vom New Yorker beschrieben, ist das tatsächlich ein Klischee oder deckt sich das auch mit Ihren Beobachtungen?
Das deckt sich vor allen Dingen auch mit einer Studienlage. Also es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass heute die Menschen weniger Sex haben als noch vor ein paar Jahrzehnten und auch vor allem, dass die Jüngeren weniger Sex haben. Und egal, wo ich hinkomme, zu welcher Sendung, welcher Runde, so im Hintergrund reden Frauen immer sehr, sehr offen und sagen ganz schnell, boah, ich habe auch echt keine Lust mehr auf die Männer da draußen. Und das sollte uns zu denken geben. Das ist ein Punkt, den können wir sicherlich gleich besprechen. Aber es stimmt schon, die Menschen haben weniger Sex, sehen aber überall Sex. Also wir sind sogar sozusagen oversexed and underfucked, wenn man das so sagen darf. Ganz spannend.
Die Frauen haben keine Lust mehr auf die Männer. Das heißt, die Männer sind schuld dran an der Sexlosigkeit?
Ja, Schuldzuweisung finde ich immer ganz schwierig. Ich denke, jeder sollte schon versuchen, für sein Glück selbst verantwortlich zu sein. Aber wir beobachten schon gerade, dass die Geschlechter noch nie so weit politisch auseinander waren wie heute. Also die Männer, gerade die jungen Männer, wählen eher rechts bis rechtsradikal. Die jungen Frauen sagen, puh, wir wollen jetzt aber auch mal endlich über unseren Körper selber bestimmen. Und da muss sich noch einiges ändern. Sie wählen eher liberaler bis links. Und das passt schon mal politisch nicht so richtig. Man kann inzwischen auf Tinder und Co. sogar angeben, wo man politisch steht. Und wenn man sich dann da schon aussortiert, kann man sich erst recht nicht begegnen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend, dass dann Frauen sagen, so die Männer irgendwie, die sind stehen geblieben oder wünschen sich die 50er Jahre zurück, aber wir wollen die nicht. Für uns ist das kein Sehnsuchtsort und der Geist des Feminismus ist aus der Flasche. Da wollen wir den auch nicht wieder reinhaben und da kriegen wir den auch nicht zurück, wie Trump sich anstellt.
Sie haben Tinder erwähnt. Ja. Das Internet macht ja Sexualität, wenn man so will, zur Ware, macht sogar uns Einzelne, die wir uns da feilbieten, zu Produkten. Das ist ja klar, dass das die Sexualität verändert. Man könnte ja wirklich zuerst mal vermuten, das führt zu mehr Sexualität als früher, weil es mehr Gelegenheit gibt.
Ja, einerseits könnte man das denken, andererseits, wenn ich mir sowas nur online angucke und wir uns nur noch online begegnen und dann steht auf einmal ein echter Mensch mir gegenüber und dann soll ich den auf einmal anfassen oder vorher muss ich erstmal ganz viel reden, damit ich den überhaupt anfassen darf und da auch weiteres passiert. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, wenn man das nicht gelernt hat. Und ich denke da auch an meine Kinder, die sind jetzt 11 und 16 Jahre alt und die haben bestimmt, also zumindest mein Sohn hat bestimmt schon Pornos auf seinem Handy mal irgendwie entweder zugespielt bekommen oder sich angeguckt. Und da frage ich mich natürlich, wenn man noch nicht mal vorher mal so mit 13, 14, 15 Händchen gehalten hat, aber man sieht schon solche Dinge und dann begegnet man auf einmal dem anderen Geschlecht oder dem eigenen, das ist ja egal, dann kann das schon zu echten Problemen führen. Also ich glaube, da haben wir wirklich durch dieses Internet und die Möglichkeiten, alles zu sehen, auch eine große Blockade, wenn wir uns dann 1:1 gegenüberstehen.
Sie haben für das Buch mit der Sexualpädagogin Magdalena Heinzel gesprochen, die sagt, Kinder brauchen Pornokompetenzen. Ja. Mir fällt keine dritte oder vierte Grundschulklasse ein, in der nicht mindestens ein Kind schon Pornos gesehen hat. Ja. Ehrlich gesagt hat mich diese Stelle im Buch auch ziemlich verstört.
Mich auch.
Ja. Was würde denn Pornokompetenz bedeuten?
Pornokompetenz bedeutet zum einen, dass die Kinder, wenn sie so etwas sehen, verstehen, das ist nicht das echte Leben und das ist nicht Sexualität, wie sie in Wirklichkeit ist. Denn die meisten Pornos sind ja nach wie vor sehr frauenfeindlich, sehr herabwürdigend. Da geht es vor allem darum, Geschlechtsteile zu zeigen oder auch um Machtdemonstrationen. Und das hat ja nichts mit wirklich Liebe, Zusammenkommen, Intimität, echter Intimität zu tun, sondern das ist einfach nur Sex, also kein körperlicher Sex. Und das müssen Kinder schon mal verstehen. Und sie müssen auch verstehen, dass gewisse Praktiken, die da an der Tagesordnung sind, jetzt auch nicht das sind, was sich alle Menschen sofort wünschen. Und ich erfahre das immer wieder, wenn ich mit SexologInnen spreche. Ich habe viele interviewt, auch für mein Buch. Die sagen dann, ja, hier stehen 20-jährige Mädchen und weinen, weil sie sagen, mein Freund hat das und das und das im Porno gesehen und das möchte jetzt mit mir machen. Ich will das aber nicht. Aber wenn ich das nicht mache, dann verlässt er mich. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also das in irgendwie 2025, wo wir denken, wir sind doch aufgeklärt, wir können Nein sagen, Nein ist ein Nein. Und trotzdem steckt da noch ganz viel in den Köpfen, von dem wir uns nicht lösen können.
Welche Rolle spielt heute sowas wie Aufklärungsunterricht an den Schulen? Gibt es das noch? Ist das ein sinnvoller Ausweg oder eine Hilfe?
Naja, es ist natürlich wichtig. Das gibt es auch noch inzwischen zum Glück auch früher. Also bei mir ging das, glaube ich, so Ende 5. Klasse los. Inzwischen ist es Ende 4. Klasse, so ganz kurz vor den Sommerferien, sodass die Lehrerinnen und Lehrer aber die Chance haben, vielleicht doch noch ein Zirkusprojekt reinzuschieben, sodass es am Schluss doch nicht mehr stattfinden muss. Also es ist jetzt nicht das Lieblingsprojekt der Lehrerschaft. Aber das ist jetzt der Plan, dass es Ende 4. Klasse stattfindet, schon allein, weil die Kinder früher körperlich entwickelt sind, früher in die Pubertät kommen, aber eben auch, weil sie so viel sehen. Und da, ja gut, die Grundschullehrerin meines Sohnes hat statt Sex immer Dings gesagt, fand er auch sehr interessant. Er war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr aufgeklärt und hat da, glaube ich, auch ziemlich naseweiß seine Kommentare abgegeben. Das hat mich dann immer zu Hause sehr amüsiert, was er mir erzählt hat. Bei meiner Tochter war das schon ein ganz guter Aufklärungsunterricht, aber da werden einfach auch so Körperteile benannt und so. Da geht es ja schon mal los. Vulva, Vagina, das wissen bis heute ja viele nicht, wo der Unterschied ist. Und viele haben dann auch sind immer noch mit so einem Wort wie untenrum aufgewachsen. Oder letztens hörte ich von einer Frau, die gelernt hat, ja, wasch mal dein Popo und wasch auch Popo vorne. Also Vulva und Vagina sind dann Popo vorne. Und wenn wir so aufwachsen mit solchen Begriffen, wie sollen wir denn dann später in der Intimität sagen, das möchte ich an dem Körperteil und das nicht, wenn wir nicht mal Begrifflichkeiten haben und das betrifft vor allem Mädchen.
Das ist ja auch ein interessanter Widerspruch zur Hypersexualisierung, die in den Medien stattfindet. Ach, haben Sie denn eine Idee, wie wir unsere Kinder davor beschützen, dass ihre Seelen Schaden nehmen, indem sie viel zu früh diese Pornos schauen?
Ja gut, also wenn ich diese eine Idee hätte, dann weiß ich gar nicht, wo ich jetzt sitzen würde, wäre ich mindestens Bildungsministerin. Natürlich müssen wir Eltern gucken, was unsere Kinder auf den Handys machen. Erstmal, ab wann haben sie überhaupt ein Handy? Frühestens 5. Klasse, da ging es bei meinen Kindern los, da konnte ich mich dem kaum entziehen. So nach dem Motto, alle haben ein Handy, ich brauche auch eins und Klassenchats und so weiter. Fand ich schon nicht schön, aber ich habe mich dann dem gebeugt, weil man will ja auch nicht, dass das eigene Kind außen vor ist. Und dann muss man das alles besprechen und eben auch besprechen, wenn ihr sowas seht, das und das und das seht, was Menschen dort miteinander machen oder wenn Menschen euch anquatschen, auch in irgendwelchen Spielen, auf irgendwelchen Foren, sofort Bescheid sagen, sofort melden, zeigt mir das alles und ihr dürft nur eine gewisse Zeit am Tag und nur gewisse Dinge, die ich mir vorher angeguckt habe, welche Apps da drauf sind und so. Aber trotzdem, also das ist so schwer, das zu regulieren, weil die sind ja auch so schlau, die können ja mit dem Handy sowieso besser umgehen als ich und können sich da im Hintergrund noch Sachen einrichten, die ich gar nicht sehe, wenn ich das Handy kontrolliere. Man braucht viel Vertrauen und eben auch viel Aufklärung. Sprich, wenn Kinder überhaupt wissen, was zum Beispiel Pornografie ist und warum das nicht unbedingt nur was Schönes ist für viele Menschen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Aber wenn wir zu Hause völlig verdruckst sind und die Sexualität nicht mehr ansprechen und hoffen, dass die Lehrerschaft das schon irgendwie übernimmt oder die Biobücher, die noch völlig veraltet sind und Wörter wie Lust gar nicht kennen oder auch die Klitoris bis heute nicht richtig darstellen, dann ist natürlich nicht viel gewonnen.
Heike Klein ist heute unser Gast. Ihr Buch trägt den Titel Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. Bitte nicht anrufen. Heute hören Sie eine Aufzeichnung, aber Sie haben uns schon vorher angerufen. Wir hören eine erste Frage.
In den frühen 70er Jahren war es für meine ältere Schwester und mich ziemlich normal, auf getrennte Schulen zu gehen. Welchen positiven oder negativen Einfluss sieht die Autorin in der getrennten schulischen Erziehung und Bildung von Jungen und Mädchen? Wie verändert dieser Umstand die Einstellung zur Partnerschaft und Sexualität? Ist Koedukation, die später das Leitbild prägte, ein Schlüssel zu harmonischeren Liebesbeziehungen?
Frau Kleen.
Ja, super spannende Frage, finde ich großartig. Genau darüber habe ich mir in letzter Zeit viele Gedanken gemacht, weil ich ja, wie gesagt, zwei Kinder habe, ein Mädchen, das ist jetzt 11 und einen Jungen 16. Und ich erlebe in der Schule oft, wie das da aufeinander prallt, gerade so beim Sportunterricht und dann noch beim Schwimmunterricht, wo auf einmal 11-Jährige schon sexualisiert werden, wo Jungs sich manchmal benehmen, dass ich denke, okay, wenn ich dürfte, würde ich sie jetzt einmal an die Wand klatschen. Sind natürlich Ausnahmefälle und ich habe das auch gerade nie gesagt, aber auch Lehrkräfte da oft problematisch sind. Zu diesem Fall kann ich jetzt leider nicht viel sagen, aber das gibt so Momente, wo ich denke, boah, manchmal war auch eine reine Mädchenschule auch nicht schlecht. Da hat man echt seine Ruhe und muss jetzt sich nicht auch noch, wenn die Pubertät gerade beginnt und die Körper sich verändern, muss man sich nicht noch von Jungs bewerten lassen. Meine Tochter erzählte mir kürzlich, dass da Jungs im Gang standen und dann zueinander sagten, so, wie bewertest du die da von 1 bis 10? Sag mal, wie ist denn die so? Mhm. Also es ist bis heute so, dass Jungs Mädchen beurteilen, dass Männer Frauen beurteilen. Sowas haben wir da natürlich nicht. Andererseits denke ich, wenn wir die Geschlechter trennen, dann sind wir ja wirklich Menschen vom fremden Planeten. Wenn wir dann jetzt keinen Geschwisterteil haben, dass das andere ein anderes Geschlecht hat oder vielleicht bei einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen oder einem alleinerziehenden Vater, dann kennen wir das andere Geschlecht womöglich gar nicht und dann ist die Hürde noch viel, viel größer. Also ich wünsche mir, dass wir gemeinsam das alle miteinander lernen und ich denke auch, dass das besser ist, um sich zu verstehen. Aber wir müssen da genau hingucken und unsere Schulen sind nicht dafür ausgerichtet, dass man da ein gutes Auge drauf hat, was auf dem Flur passiert, wie da sich gefilmt wird, was wiederum in irgendwelche Chats gestellt wird. Obwohl ich sagen muss, da passiert gerade viel. Also an der Schule meiner Kinder ist jetzt ein Handyverbot nach den Sommerferien und da bin ich gespannt, ob sich dadurch was ändert. Aber es ist nicht leicht. Ich kann diese Frage nicht abschließend beantworten. Ich sehe beide Seiten, aber unterm Strich würde ich sagen, doch lieber gemeinsam, weil wir wollen uns ja nicht noch mehr voneinander entfernen.
Und Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen ja nun gerade nicht zurück in die 50er Jahre.
Nee, genau. Ja. Aber wie gesagt, ich sehe auch den Positiven, gerade in der Pubertät mit Mädchen, Jungs, wenn die so unsicher sind, da kann so viel kaputt gehen, wenn da solche Idioten rumlaufen. Entschuldigung.
Jetzt haben Sie die Smartphones eben nochmal erwähnt. Junge Menschen wachsen damit heute auf. Damit kann man seinen Körper ja in allen möglichen Situationen selbst fotografieren und filmen. Verändert das die Wahrnehmung des eigenen Körpers auch?
Natürlich, total. Also vor allen Dingen spätestens, wenn die Kinder dann Instagram und TikTok haben und erstmal mit ganz vielen Körperidealen konfrontiert sind und dann anfangen mit 10 oder 11 schon Diäten machen zu wollen und die Nase operieren lassen zu wollen, weil man aussehen möchte wie ein TikTok-Star. Und natürlich genauso gefährlich, wenn irgendwo jemand sagt, schick mir doch mal ein Nacktfoto oder mal nur in Unterhose oder irgendwas und dann aus welchen Gründen auch immer, ich möchte es verstehen, ich weiß es nicht, machen Kinder etwas, um dazuzugehören, um geliebt zu werden und natürlich geht sowas immer schief und diese Fotos landen sonst wo und ein Kind ist erpressbar. Es tut mir so, so weh, wenn ich solche Geschichten höre, das macht mich so wütend und ich weiß nicht, wie wir das in den Griff kriegen, nur mit ganz viel Aufklärung und ich sage meinen Kindern auch immer, egal was jemand von euch fordert, da sagt mir sofort Bescheid und spätestens, wenn jemand sagt, das bleibt aber unser Geheimnis, gehen bitte alle Alarmglocken an und ihr geht zuerst zu mir und ich schimpfe nicht, ich verurteile nicht, sondern wir wollen einfach verhindern, dass euch was passiert. Also die können diese Leier nicht mehr hören, die sagen, ja, 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 Mama, wissen wir alles, aber ich kann es nicht oft genug sagen.
Sie haben für das Buch erkundet, nicht nur wie ganz junge Menschen ticken, wie das Verhältnis junger Menschen zur Sexualität ist, sondern wie insgesamt die Gesellschaft mit Sexualität umgeht und Sie waren für Ihre Recherchen unter anderem auch in einem Swingerclub, da wo angeblich der Partnertausch zelebriert wird. Ja. Was hat Ihr Mann gesagt, als Sie zu der Recherche aufgebrochen sind?
Also ich wollte eigentlich mit meinem Mann zusammen dahin, erstmal weil ich riesengroße Angst hatte, da hätte ich mich ein bisschen vor ihm verstecken können. Aber es war so kompliziert an diesem Wochenende und das klappte aus so verschiedenen Gründen nicht. Und ich hatte jemanden in meinem Freundeskreis, der mich sofort sehr gerne begleitet hat und hat mein Mann zu mir gesagt, bevor ich losgefahren bin, vergiss nicht, dass du ein freier Mensch bist. Das fand ich großartig, also diese Freiheit mir zu geben. Und ich habe auch gesagt, wenn es mir gefällt, machen wir das unbedingt nochmal zusammen. Und natürlich hatte ich 1000 Bilder im Kopf von diesem Swingerclub. Also ich habe das wirklich ganz schlimm vor mir gesehen. Lauter nackte Menschen, die ich eigentlich gar nicht sehen möchte, die dann noch irgendwie so im halb runtergelassenen Tanga-Slip da über dem Nudelsalat stehen und sich nochmal... Also das war wirklich gruselig, was ich in meinem Kopf hatte. Die Fantasie ist ja oft schlimmer als die Realität. Und ich bin dann dahin gefahren. Es war nun ein sehr hochwertiger Swingerclub, wo dann auf einmal die ganzen Party-People, sag ich mal, aus dem Bus steigen, schon mit Maske und Umhang und sehr leicht bekleidet und dann dieses Amüsement stürmen. Und es ist aber so, man muss dort gar nichts machen. Man musste nun auch an diesem Abend nicht komplett nackt sein, wenn man das nicht wollte. Einige wollten es sehr gerne. Es ist eine erste Etage, in der es dann wirklich zur Sache geht. Aber unten im Erdgeschoss ist einfach schöne Party mit Buffet und auch angezogen vom Buffet stehen für die Bilder im Kopf und eine Tanzfläche und auch so eine Zeremonie, die dann dort war, so mit ganz viel Rauch und ganz viel Musik.
Und wer nimmt da teil? Ja, was ist das für ein Milieu? Sind das jüngere Menschen, ältere Menschen?
Ja, es gibt alles. Das werden verschiedene Themenabende angeboten. Ich war jetzt bei einem Partnerabend, wo dann so eher so Menschen so ab 40, 50, würde ich sagen, bis, keine Ahnung, bis 80, also alles möglich, da waren. Es gibt aber auch Abende speziell für Junge, die haben dann auch keine Lust, glaube ich, auf die ganz Alten. Und es gibt aber auch solche Abende mit einem Herrenüberschuss, der gewünscht ist dann. Oder es gibt auch solche Abende, wo Frauen nackt sind und Männer bekleidet. Also es gibt alle Möglichkeiten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich war jetzt auf einer relativ zivilisierten Veranstaltung, möchte ich jetzt mal vorsichtig behaupten, wo einfach unten Party gemacht wurde. Und oben gab es dann schon sehr viel Sex, auch sehr viel Sex zu sehen. Ich persönlich muss sagen, fand ich nicht erotisch. Ich fand es nicht erotisch, wenn ich einfach in jeder Ecke Sex sehen kann. Mir fehlte so das Besondere, so die echte Intimität. Aber es gibt halt Menschen, die es wahnsinnig aufregend finden.
Was kann man an so einem Ort über die deutsche Gesellschaft möglicherweise lernen?
Ja, ich glaube, das waren schon eher, also es ist jetzt kein Querschnitt der Gesellschaft, der sich dort befunden hat, möchte ich mal sagen, sondern es waren Menschen, die sehr frei sind, sehr offen sind, sehr freundlich, sehr liebevoll. Das hat mir sehr gut gefallen. Und man muss wissen, in einem Swingerclub ist ein Nein. Sprich, wenn mich jemand von der Seite anquatscht und sagt, so, wir beide, wie wär's, wollen wir nach oben gehen? Und ich sage, nein, danke schön, dann ist es völlig in Ordnung und keiner macht einen dummen Spruch, man wird nicht schief angeschaut und jedes Nein wird absolut akzeptiert. Und wenn ein Nein dort nicht akzeptiert ist, fliegt derjenige, der es nicht akzeptiert. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und viele Frauen sagen mir, ich wünschte mir, das wäre da draußen in der normalen Welt auch so. Und es waren einfach Menschen, die ihren Körper gefeiert haben, Frauen jeder Altersklasse, jeder Konfektionsgröße, die nicht schambehaftet waren und die sich einfach, man hat die Körper gefeiert und es war schön. Also das fand ich wirklich toll.
Ich frage deswegen, weil die Swingerclub-Reportage ist ja auf Spiegel TV fast schon wie ein Genre, das gibt es gefühlt seit Jahrzehnten. Und
wie muss die Kohle ja reinkommen?
Was man da sieht, kommt ja unheimlich bieder rüber. Also das reicht von den 50er-Jahre-Schnittchen, Kanapés bis zu den bis zur Hobbykeller, Holzverkleidung.
Ja, ja, das gibt es sicherlich auch. Davor hatte ich auch große Angst. Ja, also solche gibt es natürlich auch. Da, wo ich war, das war jetzt sehr ein besonderes Etablissement, weil der Gründer da, der das Ganze ins Leben gerufen hat, gesagt hat, ich war überall in der Welt, in ganz tollen Swingerclubs. In Deutschland gibt es nichts Hochwertiges, Hochpreisiges. Und er sagt natürlich auch, der Preis regelt ein bisschen den Markt. Dadurch, dass es jetzt auch ein paar hundert Euro kostet, da so einen Abend zu verbringen, ist es auch so, dass da nicht unbedingt jeder hinkommt. Deswegen war es bestimmt jetzt kein klassischer Swingerclub. Mir persönlich hat es gereicht. Jetzt dann noch Gelsenkirchener Barock obendrauf. Das bräuchte ich nicht, ehrlich gesagt.
Wir hören eine nächste Frage.
Wer braucht eigentlich Alpha-Männer?
Alpha-Männer? Ja. Wer braucht Alpha-Männer?
Wer braucht Alpha-Männer? Ja, das wüsste ich auch gerne, wenn ich mich in so einer Welt umgucke. Ich habe mal auch einen Text geschrieben darüber, dass Alpha-Männer vielleicht auch ein bisschen von vorgestern sind und wir Frauen jetzt auch mal anständige Männer wollen, die sich vernünftig an allem beteiligen, wo es kein Machtgefälle gibt, wo wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und dann schrieben mir entrüstete Männer, das wäre ja alles schön und gut, aber sie wären ja alle so lieb und nett, aber sobald irgend so ein Alpha-Mann auf einer Party auftaucht, kriegt der wieder die ganzen Frauen und sie stehen in der Ecke und sind höchstens der gute Freund. Also irgendwas scheint dran zu sein an diesen Alpha-Männern. Alpha-Männer bedeutet eben, dass Männer schon eine gewisse Macht ausstrahlen, sehr selbstbewusst sind, sehr, ja, so einfach eine besondere Ausstrahlung haben, auch oft Geld haben, so mit den Insignien der Macht, der teuren Uhr und was weiß ich, rumlaufen. Und Frauen stehen da angeblich drauf. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ist das immer noch das Patriarchat, in dem wir Frauen gelernt haben, der einzige Weg zur Macht oder nach oben oder an Geld zu kommen, geht immer noch über den Mann. Also brauchen wir einen reichen Mann. Und evolutioniert sich das irgendwann weg, weil wir auch die gleichen Möglichkeiten haben, die gleichen Rechte haben, genauso viel Geld verdienen. Oder ist das noch so ein Ding, dass wir glauben, ja, sobald wir ein Kind kriegen, brauchen wir jemanden, der uns versorgt. Das stimmt ja auch. Mhm. Allerdings, wenn ich ein Kind habe, möchte ich nicht jemanden, der dann irgendwie mit einer teuren Uhr rumrennt, sondern jemanden, der zwischendurch mal die Spülmaschine ausräumt. Also ich glaube, das ist spätestens, wenn man dann in der heutigen Zeit in der Mutterschaft angekommen ist, da braucht man keinen Alpha-Mann mehr. Also ein Alpha-Mann taugt, glaube ich, nicht, um wirklich eine lange, gute Beziehung zu führen. Ein Alpha-Mann ist dann eher vielleicht was für den kleinen Hunger zwischendurch. Mhm. Ich weiß nicht.
Die Macht der Alpha-Männer ist nicht gebrochen, schreiben Sie. Im Gegenteil, weltweit erobern sie gerade politische Bühnen, wenn man an so gewisse Staatenlenker denkt, kommt einem dieser Gedanke. Das Patriarchat schlägt zurück, schreiben Sie. Es gibt noch viel zu tun. Ja. Inwiefern hat sie denn da auch ihre eigene Erfahrung als Talkshow-Redakteurin geprägt, die da mächtigen Männchen oder Männern nahe kommen
schön,
musste?
Schön, dass Sie sagen. Ja, manchmal habe ich gedacht, ich sitze auf so einem Pavianfelsen und da oben trommeln sich einige auf die Brust. Ja, also ich arbeite seit 25 Jahren jetzt fast in der Talkshow-Branche, habe also unter anderem Talkshows gemacht wie Johannes B. Kerner, Markus Lanz, NDR-Talkshow, solche Geschichten. Und ich habe es natürlich mit vielen mächtigen Männern zu tun gehabt. Also nicht nur in der Redaktionsleitung waren grundsätzlich Männer. Damals in den 2000er, 2010er Jahren hat sich ein bisschen geändert. Aber eben auch die Gäste, die waren halt auch sehr, sehr wichtig. Und auch für die Sendung waren die wichtig. Und wenn da berühmte Schauspieler, berühmte Moderatoren kamen, dann wussten wir jungen Redakteurinnen auch, okay, der hat hier irgendwie das Sagen. Und ich erinnere mich da, ich beschreibe es auch im Buch, an gewisse Szenen. Wir Frauen waren damals halt so, ja, so Mitte, Ende 20. Wir sind ausgeflogen in die Welt, haben Berühmtheiten getroffen zum sogenannten Vorgespräch, haben ein Interview für die Sendung geführt, um den Moderator vorzubereiten. Und dann kamen halt diese Männer dann auch zu uns ins Studio. Und da gibt es einen sehr bekannten Moderator, der stand dann in der Tür und guckte sich die ganzen jungen Redakteurinnen an und sagte, ach, welche von euch nehme ich denn heute? Ah, und ich glaube, ich nehme dich. Und guckte dann eine so an und legte ihr die Hand auf den Rücken und flipste dann, schob sogar die Hand unter ihr T-Shirt und flipste hinten irgendwie mit dem Finger ihr BH einmal. Also es war wirklich eine skurrile Situation. Und wir waren alle völlig geschockt.
Nicht nur skurril, sondern eine Übergriffigkeit.
Total übergriffig. Ja. Und sagte dann auch noch, willst du morgen in der Bildzeitung stehen? Da lag eine Bildzeitung auf dem Tisch. Ich bring dich da rein. Also wirklich so nach dem Motto, hier komme ich, ich nehme mir, was ich will und ihr liegt mir sowieso zu Füßen. Mhm. Also unfassbar. Und das ist ein Mann, der immer noch sehr, sehr laut in den Medien ist. Und das waren so Situationen, wo wir dann damals dachten so, irgendwie eklig, wir verlassen jetzt mal schnell den Raum, aber wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, uns zu beschweren oder gar diesen Mann anzupumpen, weil wir wussten, gleich ist die Sendung, gleich muss der da funktionieren, der muss gute Laune haben. Also haben wir das irgendwie mitgemacht und jetzt fürs Buch habe ich meine ehemaligen Kollegen nochmal interviewt und sie dazu befragt und auch diese eine Kollegin mit genau diesem Moderator und sie sagte, ja, das war auch irgendwie ein Held meiner Kindheit, irgendwie fand ich den toll und irgendwie fühlte ich mich sogar ein bisschen geschmeichelt und gleichzeitig wusste ich gar nicht, wie mir geschieht. Und ich musste ja auch die Stimmung halten für die Sendung. Also was wir Frauen uns haben gefallen lassen, das ist schon wirklich verrückt.
Sie hätten das aber ja trotzdem irgendwie, sie hätten sich zusammentun können und diese Grenzüberschreitung bei ihrem Vorgesetzten oder noch eine Etage höher melden
hätten
können.
Wir machen können. Aber es war noch vor MeToo.
Gab es eine psychologische Blockade, das nicht zu tun?
Ja, es war noch vor MeToo. MeToo gab es da nicht. Das war so in den 2005er, 2006er Jahren, würde ich sagen. Es gab noch kein MeToo und wir hatten natürlich auch gelernt, so, ja, irgendwie Männer sind halt auch ein bisschen so und naja, Gott, und die sind halt dann mächtig und groß und der hat was zu sagen und uns glaubt sowieso keiner und dann sind wir nur anstrengend und so, wie man mit anstrengenden Frauen umgeht, wissen wir auch. Wir hingen ja auch an unseren Jobs. Also ich glaube, wenn wir das jetzt einigen Chefs da gesagt hätten, die waren ja auch oft befreundet, ne, mit diesen ganzen Männern. Also das war ja auch immer so eine Boys-Clique und mein Buddy und so. So ist es auch oft bis heute. Also Männer halten dann immer noch gut zusammen. Und ich, also wenn wir heute diese gleiche Situation hätten, das würde natürlich überhaupt nicht funktionieren. Derjenige würde sich das nicht trauen. Alle würden sofort aufstehen.
Wie lange war das hier bei Ihnen ungefähr?
Ja, das war, wie gesagt, so in den 2005er, 2006er Jahren. Vielleicht so bis 2010, dann kippte das langsam. Ich weiß gar nicht, wann war genau MeToo? War das 2017? Ich müsste es nachgucken. Aber es war auf jeden Fall vor MeToo. Und wir sind auch so sozialisiert worden, wir Frauen. Wir waren ja sozusagen fast froh, dass wir so tolle Jobs hatten in so einer tollen Branche. Und es war klar, dass die Männer an der Spitze stehen. Und in unserer Kindheit gab es nur Männer überall in wichtigen Positionen.
Ja. Und diese Form der Übergriffigkeit, die ging tatsächlich auch ausschließlich von Männern aus oder möglicherweise auch mal von mächtigen Frauen.
Ehrlich gesagt, von mächtigen Frauen habe ich es nicht erlebt. Erstmal gab es nicht so viele mächtige Frauen und jetzt so sexuelle Übergriffigkeiten sind da selten. Es gibt sie natürlich auch. auch, das ist gar keine Frage, aber natürlich nicht in dem Maße. Aber es waren auch solche Situationen wie Schauspieler, die dann sagten zu der einen Kollegin von mir, so, wir können das Vorgespräch auch oben in meinem Zimmer machen, und dann setzt er sich aufs Bett und klopft neben sich und sagt, so, jetzt kommst du mal rüber, und sie so, nein, das möchte ich nicht.
Das klingt fast wie aus so einer,
wie aus so einer
Satire. Sie,
ja, wirklich. Und ja, dann sagt er, wenn du das nicht willst, ich komme dann auch eh nicht in eure blöde Sendung. Mhm. Und dann ist sie abgehauen. War aber ganz neu in der Redaktion und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt kommt der nicht wegen mir und so, und hat dann nur irgendwie, traute sich gar nicht, die Situation zu schildern, und hat dann nur dann wieder in der Redaktion, als sie wieder da war, hat sie nur gesagt, ja, der kommt jetzt doch nicht, hat abgesagt, ja, Mist, schade, müssen wir wieder anfragen für die nächste Sendung, so.
Unser Hörer Martin schreibt zum Thema MeToo. Ist die neue Lage nach den jüngsten Urteilen in wegweisenden Prozessen in den USA ein Schlag für die MeToo-Bewegung, der aus feministischer Sicht einem richtigen Tiefschlag nahe am Knockout entspricht?
Ja, gut, es gibt jetzt verschiedene Prozesse, die müssten wir jetzt alle im Einzelnen aufdröseln. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass Frauen als Verliererin rausgehen, auch wenn sie sich da den Mut aufbringen und wenn das dann zu Prozessen kommt. Und trotzdem denke ich gleichzeitig immer an Gisèle Pelicot, diese starke französische Frau, die ja über zehn Jahre, war es glaube ich, von ihrem Mann und seinen Mittätern missbraucht wurde, betäubt wurde, die dann gesagt hat, die Scham muss die Seite wechseln. Und dieser Satz ist groß geworden, also dass man endlich mal begreift, nicht diejenigen sind schuld, die da missbraucht, überwältigt, auch selbst mit kleinen Gesten angegangen werden, nicht die sind schuld, nicht die hatten die falschen Klamotten an oder haben falsche Signale gesandt, sondern es sind die schuld, die diese Taten begehen. Das ist ganz wichtig. Und es gibt immer unterschiedliche Fälle, natürlich je nach Land. Wir könnten jetzt ganz viele durchkauen, aber generell sehe ich schon einen Rückschlag, wie ich schon auch geschrieben habe, wie Sie schon richtig zitiert haben. Also wir erleben gerade so ein Backlash, und Frauen werden wieder zurückgedrängt. Fast jeden Tag geschieht ein Femizid in Deutschland. Die Gewalt gegen Frauen und queere Menschen nimmt zu. Und wir fühlen uns doch manchmal, denke ich, auch aus dem sozialen Raum verdrängt. So wie kürzlich in Frankreich bei diesem Konzert, wo man nicht genau weiß, gab es da wirklich jetzt Injektionen? Wurden Frauen mit irgendwas versucht, sie zu betäuben? Was war da los? Aber die Angst steigt bei uns Frauen, und das wollen einige Männer natürlich.
Sie sprechen das Beispiel der Fête de la Musique an,
genau,
diese sogenannten Spritzenattacken gab, wo man nicht so genau wusste, was ist da eigentlich passiert. Würden Sie denn sagen, dass MeToo doch wenigstens dazu geführt hat, dass Frauen sich heute doch weniger gefallen lassen?
Auf jeden Fall.
Und auch klarer solche Grenzüberschreitungen, über die Sie berichten, die auch klarer benennen und
auf
das auch können?
Auf jeden Fall, das absolut. Gleichzeitig führt es bei Männern dazu, dass die dann sagen, oh, ich traue mich jetzt gar nicht mehr allein mit einer Frau in den Fahrstuhl zu gehen und so. Also die nutzen das dann auch oft, um zu jammern und zu sagen, es ist ja alles so schwierig, auch für die Männer. Wo ich sage, ja, aber überlegt einmal ganz kurz, wie viel Ängste wir jeden Tag haben, wenn wir in irgendeinen Fahrstuhl oder schon seit Jahrzehnten, wenn wir in einen Fahrstuhl steigen. Also wenn ich abends irgendwo ins Hotel komme und dann weiß ich, mein Zimmer ist da, was weiß ich, im 19. Stock, und ich steige dann in den Fahrstuhl und da stehen schon zwei Männer, da muss ich immer ganz kurz schlucken. Ich steige dann trotzdem ein, weil ich habe Vertrauen und ich habe eigentlich ein gutes Männerbild und ich kenne viele tolle Männer, und trotzdem denke ich dann ganz kurz, was ist wenn? Was ist, wenn die jetzt irgendwie, ich bin hilflos, dann, wir sind einfach körperlich schwächer, das muss man einfach sagen. Und Vergewaltigung geht halt auch nur in die eine Richtung so richtig. Und deswegen macht es mich manchmal so wütend, wenn dann Männer rumjammern und sagen, MeToo und so, ist alles so schwer geworden dadurch. Nein, es ist besser geworden dadurch, weil wir lauter geworden sind.
Sie haben vorhin schon das Prinzip Nein heißt Nein erwähnt. Seit 2016 steht das auch im Sexualstrafrecht. Hat sich denn in dieser Hinsicht, in Ihrer Wahrnehmung, was verändert, was Bedeutendes seither?
Das ist eine gute Frage, ja. Also ich weiß ja schon von mir selbst, dass ein ganz klar kommuniziertes Nein Frauen nicht immer so leicht fällt. Warum auch immer. Wir sind oft auch People-Pleaserinnen. Also wir wollen oft gefallen. Wir haben gelernt, wir müssen gefallen. Wir sollen nicht doof und nicht zickig und nicht nervig sein. Und ein klares Nein zu sagen, also ich habe mal den schönen Satz gelesen, Nein ist ein ganzer Satz. Und das ist wirklich gut, einfach Nein zu sagen und nicht Nein, weil das ist jetzt gerade so und Nein, weil und so, sondern nicht immer noch erklären, warum wir Nein sagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das fällt uns Frauen immer noch schwer. Und es wäre doch viel schöner, ein Ja zu formulieren, ein Ja zu jemandem zu sagen, weil man sich wirklich wohlfühlt, gesehen fühlt, man sich sicher fühlt. Das ist für Frauen auch gerade in der Sexualität ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns absolut sicher fühlen mit unserem Gegenüber. Jetzt gibt es einen neuen Trend, der heißt Rough Sex. Das bedeutet, dass es während des Sex zu körperlichen Übergriffen kommen kann, wie zum Beispiel Würgen, Schlagen, irgendwas, was angeblich irgendwie im Konsens beschlossen wurde und das Ganze so ein bisschen anheizen soll, ist natürlich wieder eine relativ männliche Idee. Und Frauen auf einmal damit konfrontiert werden, dass mit ihnen im Körper etwas passiert, was sie so gar nicht wollen. Und das macht mich alles so sprachlos. Wo kommt denn immer diese ganze Gewalt her und dieses Dominanz, dieses Macht, dieses Dominanzgehabe und dieses Macht haben wollen und den anderen klein machen wollen? Das macht mich ganz hilflos und sprachlos immer noch.
Es gibt ja auch sowas wie eine Verführungskultur, schreiben Sie im Buch. Genau. Also die Art und Weise, wie man, ich sag mal, mit der Liebesanbahnung umgeht, das unterscheidet sich ja auch von Land zu Land. Den Franzosen unterstellen wir da so eine besondere Lockerheit.
Ne? Ja, obwohl ich glaube, wenn wir die französischen Frauen mal so fragen würden, wie sie das so finden mit der Lockerheit und immer sexualisiert zu werden und immer toll aussehen zu müssen und gleichzeitig da bitte aber auch Fulltime zu arbeiten. Und die sind auch ganz schön erschöpft. Ich habe eine französische Freundin, die in Deutschland arbeitet, die sagt, ich bin so froh, dass es hier doch ein bisschen anders läuft als in Frankreich, auch was das Arbeiten und Kinderbetreuung angeht. In Frankreich könnte ich mir das gar nicht erlauben, weniger Stunden zu arbeiten. Da müsste ich trotzdem voll arbeiten. Trotzdem bin ich für den Haushalt zuständig. Meine Kinder sind den ganzen Tag fremdbetreut. Also es ist ja nach wie vor das Alter. Problem, wie lösen wir diese ganzen Aufgaben rund um Kinder, Care-Arbeit, Beziehungsarbeit, Liebesarbeit. Ich meine, Beziehung ist ja auch Arbeit. Und es wird immer gesagt, naja, also Liebe ist Frauen wohl irgendwie wichtiger und deswegen kümmern sie sich. Wenn man überlegt, wie häufig, wenn Paare einen Paartherapeuten, eine Paartherapeutin engagieren, sind es fast immer die Frauen, die sagen so, wir müssen da jetzt mal was tun, wir müssen was machen. Dann heißt es immer, ja gut, Frauen ist das halt wichtiger, also Beziehung ist wichtiger. Aber wenn es Männern unwichtig ist, wieso gibt es dann so viel Femizide? Wieso bringen so viele Männer Frauen um, nachdem die Frauen sie verlassen haben? Liebe scheint ihnen ja auch wichtig zu sein. Sie können es offensichtlich nur nicht kommunizieren und sind nicht in der Lage, daran zu arbeiten, sondern sind dann auf einmal völlig vom Kopf gestoßen. Oh, sie hat mich verlassen. Wie kommt das denn? War doch immer alles super. War aber gar nicht alles super.
Wenn Sie sagen, dass diese Care-Arbeit oder dass eben diese Dinge immer noch ungleich verteilt sind, offenbar, dass das an Frauen meistens hängen bleibt, dass das auch ein Grund dafür ist, dass es mit der Sexualität dann manchmal nicht so richtig gut klappt bei vielen Leuten, dass das einen Stress auslöst
auch? Auf jeden Fall. Es gibt einen Soziologen, zum Glück hat es ein Mann gesagt, Michael Kimmel aus den USA, der hat gesagt oder hat auch untersucht, dass Paare, die gleichberechtigt leben, mehr Sex haben. Also wenn das jetzt kein Aufruf ist, mal mehr Gleichberechtigung im Haushalt auch walten zu lassen. Ich meine, die Sache ist ja die, wenn eine Frau Mutter wird, ich habe es ja selbst erlebt, dann auf einmal kümmert man sich natürlich mehr um diesen ganzen Kinderkram. Gut, das Kind war in einem drin, es kommt raus, man ist da sowieso erstmal hormongeflasht und so, nimmt möglicherweise die längere Elternzeit. In dem Moment spätestens geht's los. Auch wenn man vorher relativ gleichberechtigt in den Kreißsaal reingegangen ist, kommt man als 50er-Jahre-Paar wieder raus. Und dann sitzt man da und dann ist die Frau mehr zu Hause, dann kümmert sie sich um Wäsche, um dies und das, kennt sich mit dem Kind besser aus. Dann schleicht sich das langsam ein. Der Mann gleichzeitig, der ist ja auch unter Druck. Es ist gar kein Vorwurf gegen den Mann, der ist ja auch unter Druck. Der denkt, er muss jetzt der Versorger sein, er muss das ganze Geld ran schaffen. Also auch sehr gestresst. Und gleichzeitig will er aber auch ein gleichberechtigter Vater sein, will sich auch ums Kind kümmern. Und es ist einfach ein riesengroßes Schlamassel. Wenn man da nicht vernünftig miteinander redet und am besten vor dem Kind überlegt, wer macht was, wer ist wo zuständig, dann gerät man ganz schnell in so eine Schieflage. Und wenn eine Frau eben nicht nur Mutter ist, sondern sie ist eben auch Haushälterin, sie ist dann möglicherweise noch Sekretärin für Kinder und Mann und kümmert sich dann noch um alles Mögliche, ist dann auch die beste Freundin des Mannes. Männer haben ja auch nicht so viele Freunde, also erzählen sie auch ihrer Frau alles Mögliche, was Frauen vielleicht eher mit Freundinnen besprechen. So ist ja immer noch so, dass Männer weniger Freunde haben als Frauen Freundinnen. Und dann hat die Frau oft so viele Aufgaben. Dann soll sie vielleicht dann nachts noch die Geliebte sein, dann soll sie vielleicht auch sexy sein, noch den schönen Körper haben. Das wird eher von der Gesellschaft eingeredet, Stichwort Heidi Klum oder so. Da weiß ich gar nicht, wie man da noch Lust auf entspanntes Zusammenkommen, auf entspannten Sex haben soll.
Heike Kleen ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. Wir hören noch eine Frage.
Wie ließe sich die sprachliche Kluft zwischen medizinischen Fachtermini und vulgärsprachlichen Ausdrücken in der partnerschaftlichen Kommunikation überwinden? Jürgen Boost, St. Ingbert.
Ja, hier geht es darum, wie spricht man über die Dinge?
Wie spricht man über die Dinge? Ja.
Wie spricht man sie an? Wie findet man die richtigen Worte?
Ja, das ist, also erstmal sind ganz wichtig Ich-Botschaften, habe ich von allen PaartherapeutInnen gelernt. Also, dass man nie sagt, du machst immer und du bist aber immer und so, sondern natürlich erstmal die Ich-Formulierung. Ich fühle mich gerade nicht gesehen oder nicht wohl. Ich persönlich finde, dass man sehr gut miteinander ins Gespräch kommt, entweder beim Spazierengehen oder beim Autofahren, wenn man also sich nicht unbedingt gegenüber sitzt und sagt, so, sag mal, wie läuft's denn hier mit unserem Sex? Was findest du? Was fehlt dir? So, sondern dass man versucht, ins Gespräch zu kommen, wenn man eben zusammen unterwegs ist. Das finde ich auch bei Kindern ist es oft so, dass man besser redet, wenn man im Auto sitzt und ein bisschen Musik hört und dann kommt man leichter ins Plaudern. Ich glaube, er meinte auch so, ja, entweder vulgär sprechen, aber man will ja, ist natürlich unangenehm. Nur medizinische Ausdrücke sind unangenehm. Ich habe mal den Vergleich gemacht mit dem Essen, dass ich gesagt habe, naja, wir können ja zum Beispiel beim Essen können wir ja sagen, ich hätte gerne den Thunfischsalat ohne Thunfisch und dann hätte ich gerne noch irgendwie die Soße auf dem Extrateller und vielleicht möchte ich auch mal ein anderes Restaurant ausprobieren. So, das könnte man ja vielleicht auf die Sexualität übertragen, dass wir versuchen, auch da genauso unsere Wünsche zu äußern.
Das, wobei sind wir da nicht dann schon wieder irgendwie bei einem Konsumprodukt, wie bei so einer Bewertung durch Amazon, wo ich dann irgendwie aufschreibe, wie die Erfahrung war und sowas. Also kann man Liebe so bewerten oder soll man so darüber sprechen?
Nee, nicht im Nachhinein, sondern eher so nach dem Motto, was haben wir noch, was fehlt dir gerade, was könnten wir noch mal machen, was haben wir noch vor? So, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, den anderen, also wenn wir jetzt einmal kurz von der Kommunikation weggehen, ich habe gelernt von den ganzen Leuten, die ich interviewt habe, wichtig sind erstmal bedingungslose, absichtslose Berührung. Die fehlen uns doch komplett. Mhm. Wir berühren uns ganz wenig im Alltag und dann auf einmal, oh, dann denken wir, es ist Wochenende, eigentlich müssten wir mal wieder Sex haben. Und dann kommt hier eine Handbewegung, die Frau weiß schon genau, okay, wenn der Mann jetzt genau das macht, sich so neben mich setzt und dann, was weiß ich, meinen Nacken krault, dann will er Sex. Und dann springt jetzt nicht unbedingt bei ihr sofort die Maschinerie an und sie sagt, juhu, sondern möglicherweise denkt sie, wow, er hat mich die ganze Woche nicht wirklich angeguckt, wir haben nicht einmal vernünftig miteinander geredet, geküsst haben wir uns schon lange nicht und einfach nur mal in den Arm genommen ist auch schwierig, weil das geht sofort in eine Sexrichtung und jetzt will das Sex und dann macht die Frau zu. Also das ist ein ganz klassisches Beispiel, was ich hier erzähle. Und da fängt es natürlich an, also mit Berührung oder auch mit Begrüßung. Die eine Sexualtherapeutin, die ich zweimal interviewt habe, Katrin Hinrich, sagt, da kommt der Mann nach Hause und begrüßt den Hund freundlicher als die Frau. Dann sagt er, ach, mein kleiner Wutzelwutzelchen und hahaha und kuschelt da mit seinem Hund rum und dann steht die Frau da an der Seite und er sagt, na Schatz, na, wie war's denn heute? So. Mhm. Und das ist natürlich auch schwierig. Also wir müssen einfach uns mehr sehen und ich glaube, also mehr, also als Menschen sehen und überlegen und fragen, was wünschst du dir denn gerade? Wie geht es dir gerade mit dir, mit uns, mit mir, dass wir diese kleinen Fragen überhaupt mal aufbringen? Da müssen wir gar nicht über Klitoris oder Sexpraktiken oder irgendwelche wilden Begriffe finden, sondern einfach fragen, wie geht's dir? Was wünschst du dir von mir? Wann hast du dich von mir zuletzt richtig begehrt, gesehen, gefühlt? Gibt es etwas, was du dir wünschst? Solche Sachen. Und das sind ja keine schweren Sätze.
Sie schreiben, Geschlechterstereotype und heteronormatives Weltbild beherrschen unser Denken. Mhm. Inwiefern steht uns das denn in Ihren Augen im Weg, ja, wenn wir unser Liebesglück suchen?
Ja, wir haben natürlich immer noch alle diesen dicken, fetten Rucksack des Patriarchats auf unserem Rücken. Die Männer glauben, sie müssten immer performen und immer Lust haben und haben immer noch Bilder davon im Kopf, wie groß und lang ihr Penis sein muss. Also ich habe auch mit einem Urologen gesprochen, der Penisverlängerung durchführt. da geht es oft nur um 1-2 Zentimeter. Und das scheint dann so wichtig zu sein, dass Männer dafür Tausende von Euros ausgeben und sich auch ein paar Monate nicht mehr so nicht unbedingt wohlfühlen, weil das ist ja auch ein Eingriff. Und wir, also Männer glauben immer noch, sie müssen performen, sie müssen immer ihren Mann stehen, sie müssen leisten im Bett, was ja wahnsinnig anstrengend ist. Also mir tun die Männer da richtig leid. Mhm. Und Frauen wiederum denken natürlich immer, sie müssen verführerisch sein, aber nicht zu sehr verführen. Das ist ja immer noch dieser Spagat zwischen Heiliger und Hure, sie sollen irgendwie Lust haben, aber zu laut vielleicht dann doch lieber nicht, weil sie dürfen ja natürlich ein paar Sexualpartner schon gehabt haben, aber vielleicht auch nicht zu viele. Frauen korrigieren dann eher nach unten, wenn sie nach der Zahl der Sexualpartner gefragt werden. Männer korrigieren dann nach oben, packen dann nochmal 10 drauf, damit man auch sieht, was sie für ein toller Typ sind. Das ist doch alles irre anstrengend für uns alle.
Es ist ein wahnsinniger Leistungsdruck.
Total.
Aber andererseits gibt es im Netz inzwischen doch so viel, das heißt dann Body Positivity,
ja,
also Frauen, die vermeintlich zu ihrem normalen Körper stehen. Ist das alles Oberfläche und Marketing?
Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Verlogenheit mit der Body Positivity. Also ja, ich glaube, ein besserer Begriff ist so eine Body Neutrality, dass wir zumindest neutral unseren Körper mal bewerten. Aber ganz ehrlich, ich kann kaum glauben, dass es da Frauen gibt mit einem Körper, der jetzt so überhaupt nicht normschön ist und die lustig nackt vorm Spiegel hüpfen und sagen, ich finde mich schön. Ich kann es mir nicht vorstellen, obwohl ich es mir wünsche. Ich glaube einfach nicht, dass wir in dieser Gesellschaft so weit sind, sondern ich denke, wir wären einen riesengroßen Schritt weiter, wenn wir überhaupt neutral auf unseren Körper gucken könnten. Ich glaube, Leon Winterscheid hat es mal gesagt, dass wir einfach es schaffen, uns anzuschauen, ohne gleich zu denken, oh, das ist aber hässlich und das ist aber doof und das wünsche ich mir anders. Aber das geht ja gerade in eine völlig andere Richtung. Ich war letztens bei so einem Pressedinner, da saßen ein paar 40-jährige Frauen mit mir am Tisch, oder knapp 40 oder Ende 30, und die sagten, ja, also ich werde mich mein Leben lang Botoxen lassen in die Stirn und so. Ich möchte mit 80 immer noch so faltenfrei aussehen und ich bin dann die coole alte faltenfrei und so. Ich denke, ja, aber das ist doch auch der Wahnsinn, was Frauen sich da aufdrücken, selbst reindrücken. Also das ist so, so traurig, aber ich weiß gerade nicht so richtig, wie wir da rauskommen. Ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Ja.
Sie kritisieren das heteronormative Weltbild. Können wir uns denn was aus der queeren Szene abgucken?
Auf jeden Fall. Also ich habe gelernt auch, dass queere Menschen sich natürlich viel früher und intensiver mit ihrer Sexualität auseinandersetzen müssen. Schon allein, wenn sie merken in der Pubertät oder auch schon früher, ich bin nicht so wie die anderen. Irgendwas ist bei mir anders. Und dann fangen sie ja an zu recherchieren, versuchen Gleichgesinnte zu suchen. Die holen sich auch Informationen im Netz. Da ist das Netz natürlich wieder ganz toll. Und sie denken viel früher darüber nach, wer bin ich? Was will ich denn eigentlich? Wir kriegen ja alle so dieses Ideal, dieses Barbie-Ken-Ideal vorgelebt, so sehen wir aus und wir brauchen jetzt, gerade die Frauen kriegen dann gesagt, so, ihr braucht einen Mann, ihr müsst einmal weggeheiratet werden, dann habt ihr es geschafft und wäre ganz gut, wenn er noch einen schönen Job hätte und dann kriegst du noch 2 Kinder und dann ist die Welt in Ordnung, so. Das kriegen wir immer noch so vorgelebt. Dann sehen wir den Hollywood-Film, wo dann alles ja ganz dramatisch ist, bis dann die beiden sich endlich haben, aber dann ist halt der Film auch zu Ende und dann wissen wir nicht, was danach kommt. Und deswegen können wir von queeren Menschen da auf jeden Fall viel lernen, auch was das Thema Kindererziehung oder auch überhaupt die ganze Care-Arbeit angeht. Viele queere Menschen berichten mir, dass es nicht so viel Machtspielchen bei ihnen gibt rund um, wer macht jetzt was im Haushalt und wer hat welche Rolle und wer verdient das Geld und ist mein Geld dein Geld und so. Das ist nicht so schlimm wie bei heterosexuellen Beziehungen, wo immer noch so mitschwingt, naja, aber jetzt bringe ich das ganze Geld nach Hause, was machst du hier den ganzen Tag mit dem Kind und ich habe den Urlaub bezahlt und übrigens will ich jetzt Sex. Und dann wird Sex zur Pflichtübung. Und das wollen wir doch eigentlich gerade nicht.
Also beobachten Sie bei queeren Menschen dann weniger dieses Machtgefälle innerhalb einer Beziehung?
Ja.
Gibt es da aber nicht auch Statusunterschiede, dass dann einer möglicherweise derjenige ist oder diejenige, die das Geld verdient? Und
klar, gibt es auch, aber da ist es nicht immer so an diese Rollen gekoppelt. Also wenn jetzt eine Freundin von mir war lange mit Männern zusammen, hat auch ein Kind mit einem Mann, lebt heute mit einer Frau und sagt, wir haben dieses ganze Gekasper, wer macht jetzt im Haushalt dies und das und so, das hat nicht so einen Krampf, sondern man klärt das einfach. Okay, du machst Wäsche und Spülmaschine, ich mache Einkauf und Kochen und ist der Fall erledigt. Und ist es nicht immer dieses strenge, so, ja, jetzt, also dass Männer, die abgefeiert werden wollen, wenn sie dann einmal die Spülmaschine ausgeräumt haben, das leider erlebe ich es immer noch so von, ich höre da viele interessante Geschichten, das würde einer Frau nie einfallen. Oder sehen Sie das anders?
Sie zeigen jetzt nun gerade ein sehr einseitiges Männerbild.
Ich möchte jetzt nicht übertrieben
gegen argumentieren. Ich glaube, Sie meinen, Sie wollen ja auch ein bisschen zuspitzen. Es gibt bestimmt auch viele andere Männer. Ich grüße an dieser Stelle meine liebe Ehefrau. Ja. Ich weiß, dass Ihr Mann auch das ein oder andere Mal wirklich sich auch beteiligt im Haushalt.
Und versucht aber, nun gerade nicht dass so Sie jetzt zu sein. Helfen, nicht, dass Sie jetzt helfen sagen oder beteiligen, weil es ist natürlich, es ist immer ganz schwierig.
Das war schon wieder verräterisch.
Ja, also zum Beteiligen geht, glaube ich, noch gerade könnten wir jetzt lange drüber nachdenken, aber wenn Frauen sagen, ja, aber er hilft mir doch so toll, oder Männer sagen, wieso, ich helfe doch, das zeigt ja nur, sie sehen sich ja nicht in der Hauptverantwortung, sondern der Haushalt ist Frauensache und sie helfen ein bisschen. Da geht's schon wieder los. Nein, ich mag wirklich Männer sehr, sehr gerne. Das klingt jetzt schon immer so dramatisch, was ich erzähle. Ich spitze hier und dazu, aber ich höre natürlich auch viel von Paartherapeutinnen und auch mit meinem persönlichen Umfeld. Ich bin mit tollen Männern groß geworden, einen tollen Vater, einen tollen Onkel, hatte gute Lehrer, auch nette Kollegen, waren auch immer Idioten dabei, aber es gibt es bei Frauen genauso. Also das will ich überhaupt gar nicht sagen. Ich spitze hier und da zu, aber dadurch, dass sie verstehen, was ich meine, denke ich, liege ich nicht völlig falsch.
Ich glaube, zu verstehen, was Sie meinen. Heike Kleen ist unser Gast. Buch trägt den Titel Zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. Jetzt gibt es heute auch viele Menschen, die sagen, die Zweierbeziehung, das ist überholt, das brauche ich nicht, das engt mich ein. Man liest zumindest in den Medien oft von sogenannter Polyamorie, also dass Leute sagen, wir sind halt mehrere, wir haben uns gegenseitig lieb, wir brauchen jetzt nicht diese zwei Beziehungen. Ist das bloß ein Hype oder wird das auch gelebt tatsächlich?
Also nein, das wird schon gelebt. Also ich finde, generell finde ich die Idee auch gar nicht so schlecht, wenn ich denke, es müsste jetzt nicht ein Mann bei mir für alles zuständig sein, sondern ich hätte einen, keine Ahnung, fürs Reisen, einen für die kulturellen Veranstaltungen, einen für den Sex, einen zum Reden. Ist ja eine ganz interessante Vorstellung. Würde mich allerdings in meinem Alltag völlig überfordern, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich. Nein, also da geht es ja darum, dass man auch sagt, ich liebe noch jemand anderen und den integriere ich auch in mein Leben. Das gibt es auf jeden Fall. Es erfordert aber viel Kommunikation und es kann auch zu viel Eifersucht führen. Also gerade dann muss man noch mehr reden und nicht einfach sagen, ja komm, ich hole mir da nochmal was ab und da nochmal und mache das so halbheimlich, sondern wer wirklich so eine Beziehung führen möchte, muss reflektiert und immer wieder miteinander sprechen.
Wobei ich mich auch frage, was ist denn mit Eifersuchtsgefühlen?
Ja,
die sind ja ganz natürlich und die zeigen im Grunde auch die Wertschätzung für den anderen.
Das stimmt.
Also die kann man ja nicht ausblenden in so einer Dreiecks- oder sogar Vierecks-Situation.
Ja, ich hätte da auch meine Probleme, muss ich auch sagen. Andererseits denke ich, okay, Freiheit, weil dass der Mensch jetzt für die Monogamie gemacht ist, die am besten dann noch über 50, 60, 70 Jahre dann geht, finde ich jetzt auch eine schwierige Vorstellung, weil natürlich, wenn man sich sehr, sehr gut kennt, lässt dann ja so die Erotik und die Aufregung irgendwann nach. Und da muss man gucken, begegnet man sich nochmal neu, erfindet man sich nochmal neu, macht man zusammen vielleicht mal ein paar aufregende Ausflüge oder redet man darüber, was alles noch kommen kann oder sagt man sich, wir haben beide keine Lust mehr auf Sex, gibt's ja auch, oder gerade Frauen, die mit den Wechseljahren in Sexrente gehen, wie mir einige Sexologinnen berichteten, das ist auch ein Trend, dass die sagen, reicht jetzt auch, hat mir nie so sonderlich Spaß gemacht, was bisher war, ist jetzt auch gut. Da würde ich wiederum sagen, zumindest der Sex, den sie bisher hatten, hat ihnen vielleicht nicht so gut gefallen, aber vielleicht gibt es da ja noch mehr. Aber man könnte natürlich auch an dem Punkt sagen, weißt du was, jeder kann ja auch mal ein bisschen gucken und dann treffen wir uns wieder und wollen trotzdem zusammen alt werden. Also da wäre ich auch absolut offen, aber das, wie gesagt, bedeutet sehr viel Kommunikation und wenig Eifersucht. Also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen.
Man könnte ja wirklich irgendwann auch mit großer Gelassenheit sagen, wir wollen keinen Sex mehr oder wir brauchen das nicht. Wir haben trotzdem uns gegenseitig lieb.
Das ist völlig in Ordnung.
Aber gleichzeitig lesen wir dann natürlich dann auch in vielen Sexratgebern und in Artikeln und Studien so und so viel mal pro Woche.
Ach, alles
ist normal.
Käse,
das ist ja dann teilweise absurd, was dann da veröffentlicht wird.
Das ist völlig absurd, setzt die Leute unter Druck. Kein Mensch muss Sex haben. Von mir aus muss niemand Sex haben. Also, sagt die Sexkolumnistin. Also, wenn beide sich damit wohlfühlen, ist ja alles gut. Und wenn sich einer damit nicht so wohlfühlt, dann sollte man darüber reden. Aber dann kann man ja auch darüber reden, ob es vielleicht eine andere Lösung gibt. Und es gibt auch immer Phasen in einer Beziehung, jetzt direkt, wenn man gerade kleine Kinder bekommen hat oder so. Dann findet Sex ja auch nicht gerade so viel statt oder spielt keine große Rolle. Oder gerade die Frau braucht dann erstmal ein bisschen Ruhe und der Körper muss sich erholen und all sowas. Und da muss man einfach sich sagen, ja gut, wenn sie jetzt nicht möchte, dann möchte sie nicht. Und wenn der Mann zwei gesunde oder eine gesunde Hand hat, ist ja auch gut. Also wir müssen uns da mal ein bisschen frei machen davon, dass da so ein Druck entsteht und man sich gegenseitig Druck macht. Sondern wenn wir drüber reden und sagen, Mehrwoller, der eine ist ein Mehrwoller, der andere, die andere weniger Woller, wie Sexologinnen das sagen, ist das absolut normal.
Uta hat uns geschrieben, sie fragt, mehr und mehr Menschen wenden sich von traditionellen Beziehungen ab. Manche finden zum Buddhismus, bevorzugen ein Kloster, eine alternative WG. Mhm. Hat die traditionelle Familie als Idealbild einer Keimzelle ausgedient, fragt Ute.
Spannend. Das ist eine gute Frage. Also, dass ich jetzt direkt ins Kloster gehen möchte, weil ich denke, ich kriege das zu Hause mit dem ganzen Menschenload und der Care-Arbeit nicht hin, wäre jetzt ein großer Schritt. Aber ja, also eigentlich ursprünglich war es ja so, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das war die ursprüngliche Familie. Unser Problem ist ja, dass wir uns so vereinzelt haben, dass jetzt 1 bis 2 Personen auf einmal für eine Familie zuständig sind. Das überfordert uns, weil wir dann auch noch beide arbeiten sollen. Und Herr Merz sagt, wir müssen alle was leisten und alle 40 Stunden. Aber wie das genau aussehen soll und wer dann noch die Kinder großzieht, hat er sich leider noch nicht überlegt. Deswegen, da direkt ins Kloster zu gehen, weiß ich nicht. Aber finde ich auch ein spannendes Konzept.
Im Buch bieten Sie auch sozusagen den historischen Vergleich und schreiben auch ein Kapitel über die 1920er Jahre.
Ja.
Die goldenen 20er, da hat es ja schon mal eine große Freiheit und Offenheit gegeben, kurz bevor es, ich sag mal, ganz dunkel wurde. Ja. Sehen Sie denn Parallelen zu den 2020er Jahren?
Natürlich. Ich habe so eine Stadtführung gemacht. Das war so eine Art queere Stadtführung durch Berlin, wo uns Jeff Mannes geführt hat durch an verschiedene Orte in Berlin, wo damals richtig die Post abging und dass man schon wirklich sagen muss, das war so eine LGBTQ-Szene, wie wir sie so ähnlich bis vor kurzem in Deutschland hatten. Das wird ja auch gerade bisschen weniger, weil viele Menschen sich bedroht fühlen, wenn sie auf der Straße so rumlaufen, wie sie möchten. Es gab damals den sogenannten Transvestitenschein. Wenn man den hatte, durfte man auch als Mann beispielsweise mit Frauenkleidung durch Berlin laufen, konnte dann vorweisen, ich habe diesen Schein und wurde deswegen nicht verhaftet. Also völlig verrückt natürlich, aber es zeigt, es gab es alles schon und es gab da ganz viele Lesbenbars und ganz frivole Veranstaltungen und auch so eine Art Swingerclubs, Nachtclubs und so weiter, wo dann auch einige Nazi-Größen ein- und ausgingen, bis sie dann kurz darauf alles zerschlagen haben. Mhm. Also es gab diese Zeit der großen Freiheit und dann wurde es dunkel und natürlich fühlen wir uns jetzt daran erinnert, also fühle ich mich daran erinnert in Zeiten, wo schwule, lesbische Menschen Angst haben, auf der Straße sich zu küssen, weil dann möglicherweise irgendwelche rechten Menschen um die Ecke kommen und ich dann nicht unbedingt sehe, dass sich das gerade ändert. Also das macht mir schon große Sorgen, ja. Mhm.
Berlin war eine sehr freie, liberale Stadt. Mhm. Wie wurde diese Metropole denn zu so einer sehr freien Stadt?
Ja gut, das war noch die Weimarer Republik. Da gab es den Magnus Hirschfeld, einen Sexualforscher, der sich ganz stark damit beschäftigt hat, wie viele Geschlechter gibt es wirklich. Er hat eine wahnsinnige Zahl genannt. Ich habe sie nicht im Kopf, waren so wie 1555. Also ganz viele Geschlechter, eben nicht nur 2, 3, 4, 5, sondern er hat sich sehr viel damit auseinandergesetzt. Und es war zum ersten, und es war natürlich auch so die Zeit, in der es den Menschen nicht so gut ging finanziell, sie sehr beengt gewohnt haben. Wir kennen das noch aus Babylon Berlin, aus der Serie, die haben sie bestimmt auch geguckt. Und dann man sich in dieses Nachtleben gerettet hat und es dann nochmal so richtig hat krachen lassen, so nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Also da kam ganz viel zusammen.
Mhm. Wobei einer ihrer Experten im Buch auch sagt, damals in den 1920er Jahren gab es durchaus auch eine Verbindung von Homosexualität und rechten Ideen.
Ja, die gab es auch und die gibt es auch bis heute. Also dass gerade rechte Männer sagen, so eigentlich sind die Männer das einzig wahre Geschlecht und Frauen, Homosexualität ist hier eigentlich das größte Glück und dass nur andere Männer sind so wertig, wie wir es auch sind. Das gibt es interessanterweise auch. War mir vorher auch nicht klar.
Frau Klein, Sie sind 6-Kolumnistin beim Spiegel. Gibt es denn etwas, das Sie durch die Rückmeldungen von den Lesern bekommen, dass Sie dabei auch lernen, wie unsere Gesellschaft gerade tickt, über das, was Sie gefragt werden?
Ja, schon. Also es ist eher so, dass ich auch Bestätigung oft auch von Männern, oder nicht Bestätigung, sondern wirklich ganz, ganz bezaubernde Briefe bekomme von Männern, die sagen, ja, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, warum meine Frau es nicht mag, dass ich sie in ihren Genitalien berühre. So, sie mag irgendwie ihr eigenes Geschlecht nicht und ich darf sie gar nicht da richtig anfassen. Und das hat mich immer so traurig gemacht. Und jetzt durch ihren Text habe ich verstanden, wo das herkommt. Also es ging so um Sozialisierung und Scham und was wir gelernt haben, was wir alles nicht gelernt haben, wir Frauen und so. Und das war nur ein älterer Mann, der mir das geschrieben hat. Das fand ich total interessant. Mir schreiben dann auch Männer, die mir davon berichten, dass sie jetzt eine Penispumpe haben und ob ich nicht mehr zum Thema Penispumpe was machen möchte. Also es ist wirklich. Und nun hat mir gestern ein 90-Jähriger geschrieben, der hatte einen Text von mir im Tagesspiegel gelesen, also ich schreibe für verschiedene Medien, und das fand er ganz, ganz toll und berührend und hat mir von seiner Frau, die vor kurzem auch mit über 90 gestorben ist, berichtet und das rührt mich dann total an, also wenn gerade ältere Männer mir dann schreiben, dass sie sagen, ja, es ist so gut, dass sich was verändert hat und auch, dass die Frauen da freier werden und dass wir miteinander reden und so, weil die sind auch so gefangen noch gewesen in ihren alten Rollenbildern und da bricht was auf, also das freut mich schon immer sehr.
Ist das sozusagen dann die zentrale Botschaft aus dem Buch, mehr miteinander reden, ja, und Rollenbilder überwinden? Ist es so einfach? Ja?
Ja, und Humor darf natürlich, also so einfach ist es natürlich nicht, aber wenn wir den Humor dabei nicht vergessen, das wäre mir auch immer ganz wichtig. Wir sind ja alle nur Menschen, wir wollen doch alle um unser Selbstwillen geliebt werden und nicht für irgendeine Rolle, die wir spielen. Und wir Frauen wollen auch nicht immer den Bauch einziehen und überlegen, wie sehe ich denn jetzt in welcher Position aus, sondern wir wollen doch auch einfach Körperlichkeit, Liebe, Zuneigung, aber auch gesehen werden als Mensch und genau wie die Männer auch. Und das ist mir so wichtig und dass wir da eben wieder näher zusammenrücken. Und ich wünsche mir eben auch von Männern, dass sie, wenn sie sehen, was da gerade draußen passiert in der Welt, auch so viele Männer, die sich in eine falsche Richtung entwickeln, so Stichwort Andrew Tate, Männer-Influencer, die sagen, ein echter Mann muss rechts sein, dann klappt es auch mit der Freundin und solche Sachen, dass dann auch andere Männer sich dagegen stellen und sich auf die Seite der Frauen stellen und sagen, es kann nicht sein, dass die Gewalt gegen euch zunimmt. Das kann nicht sein, dass ihr Angst haben müsst, wenn ihr draußen unterwegs seid nachts. Wir sind an eurer Seite. Das wünsche ich mir.
Und das Schlusswort, das kommt aus Ihrem Buch. Nichts ist so sexy wie Konsens, Wertschätzung und Freiheit. Ja. Darum ist Gleichberechtigung die Grundlage für besseren Sex. Sie macht Lust auf mehr. Haben Sie dem noch was hinzuzufügen?
Nee, ich finde, das haben Sie sehr schön gesagt.
Das ist ein Zitat von Ihnen. Heike Klein, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp, das ARD Radio-Feature. Druck im Kessel, eine Dokumentation über die Tücken der Wärmewende. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, aber beim Heizen verläuft die Wende zäh. Die Kommunen warnen, dass die Umstellung auf grüne Fernwärme die Kassen sprengt. Der Absatz von Wärmepumpen ist eingebrochen. Klimaschutz sei zuletzt überbetont worden, heißt es von der neuen Bundesregierung. Es brauche keine Lex-Wärmepumpe. Dabei droht Deutschland von der asiatischen Konkurrenz überholt zu werden, wenn es zu lang an alten Heiztechnologien festhält. Die Doku geht der Frage nach, ob und wie die Wärmewende noch gelingen kann. Jetzt in der ARD Audiothek